Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist heute Kate Malaike, hallo. Geld allein macht Schule nicht besser, das dürfte wohl ziemlich klar sein. Aber in der Ausstattung und bei anderen Rahmenbedingungen sind zusätzliche Investitionen eigentlich alternativlos. Zum Beispiel auch, wenn ein großer Strukturwandel ansteht, wie etwa der im Saarland. Hier werden jetzt breite Investitionen fürs Bildungssystem gefordert und darüber berichten wir. Und wir fragen Jugendliche, die die Handwerksmesse in München besuchen, welche Berufspläne sie eigentlich haben und wofür sie sich interessieren. Und es geht um Kunst an der Schule und eine Initiative, die in Berlin ein breiteres Bildungsverständnis fördern möchte. Mehr Bildung wagen. Das ist eine Forderung, die heute Vormittag für das Saarland quasi auf den Tisch gelegt wurde. Und zwar mit Ausrufezeichen von der Arbeitskammer des Bundeslandes. Diese hatte nämlich die Lage des Bildungswesens im Saarland umfassend analysiert und nun Handlungsbedarfe und Lösungsvorschläge formuliert, die deutliche Investitionen fordern, um den Strukturwandel zu meistern.
Die Arbeitskammer des Saarlandes fordert in ihrem Jahresbericht mehr Chancengleichheit entlang der gesamten Bildungskette. Sie stellt fest, Armut ist das größte Risiko für den Bildungserfolg und Chancengleichheit daher höchstes Gebot. Thomas Otto, Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer, sieht, wie groß die Aufgabe ist, hier etwas zum Guten zu verändern.
Deswegen fordern wir ja ganz unbescheiden eine Bildungsoffensive. Wir müssen über die komplette Bildungskette jetzt wirklich jeden Schritt prüfen, wo können wir besser werden. Die Grundlagen werden in der Kita gelegt. Wir brauchen ein gutes Schulwesen. Nur so haben junge Leute eine Chance, in die Ausbildung zu kommen, in den Beruf zu kommen und am Ende auch ihr Einkommen zu bestreiten.
In Sachen Ausgaben für die Bildung ist das Saarland im Vergleich mit den Bundesländern Schlusslicht. Schulgebäude und technische Infrastruktur sind nicht mehr zeitgemäß. Der Investitionsstau beziffere sich auf über 500 Millionen Euro. Personelle und finanzielle Ressourcen reichten in Kitas, Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen nicht aus, so fasst es der Bericht zusammen. Dass die Grundlagen in der Kita gelegt werden, darin sind sich alle einig. Die saarländische Landesregierung, sprich die SPD, die allein regiert, hat angekündigt, die Kita-Beiträge bis zum Jahr 2027 komplett abzuschaffen. Das reicht aber nicht, sagt Jörg Kasper, Vorstandsvorsitzender der Arbeitskammer des Saarlandes.
Die Kita-Beiträge freizustellen ist gut, ist richtig und sinnvoll. Aber wir brauchen natürlich auch Personal in den Kitas, mehr Personal in den Kitas, um auch dort nicht nur eine, ich sage jetzt mal etwas überspitzt, eine Verwahranstalt, sondern auch Bildung betreiben zu können. Und gleichzeitig wissen wir, wenn ich qualitativ hochwertige Bildung schon im vorschulischen Bereich organisiere, für viele hat das auch eine Startchance für die nächsten Bildungsstufen.
Die nächste Bildungsstufe ist die Schule. Mit Blick auf die Gymnasien hat die SPD entschieden, von G8 zurück auf G9 zu gehen. Wichtig sei hier, dass das nicht zu Lasten der Gemeinschaftsschulen geht, sagt Jörg Kasper.
Sondern dass die Gemeinschaftsschulen dementsprechend sowohl personell, aber auch baulich und pädagogisch-didaktisch weiter en jour bleiben, weil das sind im Regelfall auch diejenigen, die in vielen Bereichen dort schon die Problemgruppen aufnehmen und nicht die Gymnasien.
Dieser Fokus auf die Gemeinschaftsschulen ärgert Markus Hahn, den Vorsitzenden des Saarländischen Philologenverbandes. Er hat den Bericht der Arbeitskammer studiert.
Wirklich scharf zu kritisieren ist, dass der Bericht sich erneut zeitenweise und rein ideologisch im Kampf gegen das Gymnasium als eigenständige Schulart mit eigenständigem pädagogischem Profil abarbeitet. Hier wird in pseudowissenschaftlicher Sprache einfach nur ausgedrückt, dass man den Gymnasien, seinen Lehrkräften, Schülern und Eltern eigentlich nicht mal das Schwarz unter den Fingernagel gönnt.
Die Gymnasien sehen sich in Konkurrenz zu den Gemeinschaftsschulen, aber in scharfer Konkurrenz zueinander stehen in einem Haushaltsnotlageland wie dem Saarland auch die einzelnen Ministerien. Jörg Kasper, Arbeitskammervorstandsvorsitzender, sieht das mit Sorge.
Ich warne davor, eine Diskussion aufzumachen, entweder Industriearbeitsplätze oder Polizisten oder Lehrerinnen oder Lehrer. Das wird kein Zusammenhalt, sondern das wird nur hauen und stechen. Deswegen muss man sich das auch im Saarland gesellschaftlich, gemeinschaftlich organisieren und absprechen, was machen wir wie im Rahmen von Prioritätensetzung.
Die Prioritäten und die Frage, welche Priorität tatsächlich die Bildung im Jahr 2023 bekommt, soll nächste Woche in der Haushaltsklausurtagung diskutiert werden. Wenn mehr Geld zur Verfügung stünde, müssten die Verteilungskämpfe nicht so unerbittlich geführt werden. Für die letztlich vergebliche Bemühung zur Rettung des Fortwerkes in Saarlouis war es der Landesregierung gelungen, ein Subventionspaket von vielen Millionen Euro zu schnüren. Hier wären EU-Gelder, Bundesmittel und Landesmittel in einem Topf zusammengeflossen. Thomas Otto kritisiert, dass eine solche konzertierte Aktion in Sachen Bildung nicht möglich ist.
Der Bund könnte helfen, darf es aber nicht. Außer wir einigen uns auf eine Grundgesetzänderung und das sind andere Geberländer auch sehr defensiv.
Bildungspolitik ist und bleibt Ländersache. Vielleicht gelingt es der saarländischen Landesregierung aber, Fördertöpfe für die Wirtschaftsentwicklung anzuzapfen. Dann könnte sie in Zukunft mehr Landesgeld in die Bildung stecken.
Anke Schäfer war das über die Forderung nach mehr Bildungsinvestitionen im Saarland und aktuelle Verteilungskämpfe. Ja, mehr Geld war heute auch Thema im Bundesrat, denn dort wurde unter anderem die BAföG-Reform beschlossen. Vera Wolfskamp fasst das Wichtigste zusammen.
Ab dem 1. August sollen mehr Studierende höhere BAföG-Sätze bekommen. Der Bundesrat machte den Weg frei für die Reform. Damit steigen die monatlichen Bedarfssätze um 5,75%. Auch für Wohnkosten und Kinderbetreuung gibt es höhere Zuschüsse. Außerdem ist eine weitere Unterstützung vorgesehen. Wer BAföG erhält und in einer eigenen Wohnung lebt, soll einen einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 230 Euro bekommen. Studierenden und Wohlfahrtsverbände hatten die Maßnahmen als nicht ausreichend kritisiert, gerade angesichts der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel.
Mehr Geld soll es also beim BAföG geben. Dafür rechnet der Deutsche Akademische Austauschdienst nun mit weniger im Budget. Wie es heute hieß, seien die vom Bundeskabinett beschlossenen Kürzungen der Grundfinanzierung ein erheblicher Einschnitt. Das Angebot an Stipendien und in der Mobilitätsförderung in Projekten deutscher Hochschulen müsse daher kurzfristig und umfassend reduziert werden. Allein rund 6.000 Stipendien könnten wegfallen. In München läuft gerade die internationale Handwerksmesse. Wir haben darüber gestern schon berichtet und natürlich auch über das Megathema Fachkräftemangel. Die Messe begegnet dem in diesem Jahr mit einer Extrahalle für den Nachwuchs, will darin besonders für die Berufe begeistern. Andrea Wojtkowiak hat sich umgehört, wie das klappt.
Die dritte Halle der Messe steht unter dem Motto Young Generation. Handwerksberufe live erleben. Neben Informationsständen von Arbeitsagentur, Bundeswehr und einem Praktikum-Beratungsservice zeigen verschiedene Ausbilder, was in ihrem Job gefragt ist. Es gibt Sehtests beim Optiker, einen Baggersimulator bei der Bauinnung und bei den Steinmetzen Steine und Meißel.
Also man hat hier so ein Eisen und einen Hammer und man muss dann in den Stein reindrücken, um so einen Buchstaben mit zu kreieren. Ja, mein Name beginnt mit H, deswegen habe ich ein A gemacht.
Der 14-jährige Hishem von einer Mittelschule in München ist mit seiner Klasse auf der Messe. Hier haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Werkzeug in die Hand zu nehmen und vieles auszuprobieren.
Fliesenleger interessiert mich auch sehr. Ja, ich probiere eigentlich alles so aus. Nächstes Mal mache ich ja Praktikum und dann überlege ich mir, was mir so am meisten Spaß gemacht hat hier.
Steinmetz Andi Zillinger freut sich über so viel Interesse an seinem Stand.
Es herrscht Not am Mann auf jeden Fall. Wir haben Aufträge ohne Ende. Wir können schon fast nichts mehr annehmen, weil wir nicht hinterherkommen. So geht es auch anderen Firmen. Was soll man machen? Weil wenn keine Leute da sind, dann kommt Corona noch mit dazu. Dann stehen die Maschinen still.
Spaß und Neugier wollen die Aussteller bei den Jugendlichen wecken. Damit sie sich auch wirklich trauen, was auszuprobieren, bekommen sie am Eingang der Halle einen Zettel mit einer Berufe-Rallye. An 10 Ständen müssen sie Stempel sammeln und den gibt's nur, wenn man auch mitmacht. Vincent aus H. gefällt die Messe.
Ich war bei dem Automechaniker und da habe ich so ein Quiz gemacht, wo Autoteile gefragt wurden. Das fand ich sehr interessant, weil ich mag Autos und das kann ich mir ganz gut vorstellen, so als Kfz-Mechatroniker oder so.
Auch ihm ist aufgefallen, dass Nachwuchs dringend gesucht wird.
Viele Leute brauchen jetzt halt auch mehr Arbeitskräfte durch Corona, sind halt auch viele aus Betrieben rausgegangen und so. Ja, man wird überall genommen.
Ein paar Meter weiter stellen sich die Berufe rund um die Metallverarbeitung vor. Aus mehreren zugeschnittenen Blechteilen entstehen hier wahre Kunstwerke. Anna Ametsbichler von einer Wirtschaftsschule aus Bad Aibling probiert sich hier aus.
Wir haben auch Rosen gemacht. Erst haben wir es zurechtgelupft und dann hat es jemand geschworst und dann haben wir es zurechtgebogen.
Die 15-Jährige hat sich schon Gedanken über ihre berufliche Zukunft gemacht.
Ich weiß nicht, ob mir der Beruf zu unsicher ist, weil ich glaube, da muss man schon mit wahren Geräten oder so arbeiten. Handwerk, ich glaube, das wird nicht so meins. Aber Kindergärtnerin, ich habe ein bisschen festgestellt, ja, Kinder, die mag ich eigentlich recht gern, also probier das mal aus.
Auch ihre Freundin Beatrice Meyer arbeitet konzentriert mit den Metallstücken, biegt und formt.
Ich weiß halt nicht ganz, was ich gern mag, ob was Handwerkliches oder was im Büro. Gefällt mir beides irgendwie, ich schau noch.
Im Bereich Metall- und Stahlbau sowie Maschinenbau sind Frauen immer mehr auf dem Vormarsch, sagt Stefan Kühnel, Ausbilder für Feinwerkmechanik.
Das Interesse ist da und das passt genauso zu Mädels. Früher war das eher so Männerdomäne, aber das hat sich schon lange gewandelt. Ja.
Löten, drucken, ein Vogelhaus zusammenschrauben oder gemeinsam mit der bayerischen Mehlkönigin Korn mahlen. Die Aussteller haben sich viel einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Trotzdem, Handwerk ist nur für wenige der Traumjob.
So Friseur oder so etwas.
Also ich dachte eher an Architektur, aber ich bin mir da noch nicht so sicher.
Ich will Post fertig machen, dann studieren, wenn ich es hinkriege, in die Forschung gehen.
Ich weiß es auch nicht ganz genau. Er dachte eher so an Büro, aber so nachdem ich hier war und das so alles gesehen habe, dann war es irgendwie viel spannender, vielleicht irgendwas Handwerkliches zu machen.
Noch bis Sonntag präsentieren sich um die 60 Gewerke bei der Internationalen Handwerksmesse in München und werben gezielt um Nachwuchs.
Tja, werben auf einer großen internationalen Messe, das ist ein Weg, um für das Handwerk zu begeistern. Einen ganz anderen, einen eher unkonventionellen Weg, den geht dagegen ein Bäckereibetrieb aus Mainz. Scannen, sprechen, Job lautet die Devise, mit der man nach vielen, vielen Jahren endlich versucht, die Lehrstelle zu besetzen. Wolfgang Brauer hat sich das erklären lassen.
Die Lehrstelle in der Backstube von Mario Berg ist schon seit 10 Jahren verwaist. Kein Interesse, keine Bewerber. Doch um wenigstens Personal für seine Filialen in Budenheim, Heidesheim und Mainz zu finden, geht der Bäckermeister seit einigen Monaten neue Wege. Er hat Plakate aufgehängt und Flyer verteilt, um gezielt Menschen anzusprechen, die keine Lust haben auf aufwendige Bewerbungsverfahren.
Auf dem momentanen Plakat steht, bewirb dich in 2 Minuten mit Sprache und Smartphone, scannen, sprechen, Job.
Dafür muss nur der entsprechende QR-Code mit dem Smartphone aufgenommen werden und schon geht's los mit der Bewerbung. Eine kleine Figur auf dem Bildschirm, ein Avatar, führt euch das Gespräch und stellt 8 Fragen.
Hallo, ich bin Neo. Schön, dass du dich beim beliebtesten Bäcker in Rheinland-Pfalz als Verkaufskraft bewerben möchtest. Bitte antworte ausführlich auf meine kommenden Fragen. Warst du schon einmal in einer Bäckerei, im Einzelhandel oder in der Gastronomie tätig?
Die Antworten werden dann von der Firma, die das System erfunden hat, aufgeschrieben und der Bäckerei Berg zugeleitet. Die setzt sich dann mit den Bewerbern direkt in Verbindung und lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. Im Januar hat Mario Berg von der Personalsuche per Handy gehört und war spontan begeistert.
Das ging dann relativ schnell, weil da hatten wir direkt in den ersten 4 Wochen 10 Bewerbungen. Von denen haben wir dann auch, glaube ich, 2 oder 3 eingestellt. Das wurden uns dann einig.
Eine von ihnen ist die 50-jährige Simone Groß, die ihr Leben lang im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet hat und gerade auf Jobsuche war.
Früher habe ich Bewerbungen geschrieben mit Lebenslauf pipapo, so wie es halt früher immer so war. Und jetzt, das hier finde ich jetzt eigentlich easy, locker, viel besser, als wenn man alles handschriftlich so schreiben muss.
Erdacht wurde die Bewerbung per Smartphone vom Heidelberger Jungunternehmen Talk & Job, das vor knapp 2 Jahren an den Start gegangen ist. Caroline Bierlich ist eine von 13 MitarbeiterInnen.
Talk & Job ist eine sprachgesteuerte Chatbewerbung über Handy, speziell für die Zielgruppe Blue Color, also einfach strukturierte Jobs. Und auch ganz wichtig eben für die jungen Leute. Also alle, die mit ihrem Handy irgendwie nur noch vorm Gesicht rumlaufen, weil sie Sprachnachrichten machen. Auch gerade für die ist das eben gedacht, also auszubildende Studierende.
Rund 100 Firmen haben die Bewerbung per Smartphone schon gebucht. Darunter auch der Schraubenhersteller Wirth. Viele konnten damit ihre Bewerber- und Einstellungszahlen steigern. Auch Bäckermeister Mario Berg will weiter mit QR-Code, App und Handy auf Personalsuche gehen.
Die Zukunft könnte tatsächlich so etwas sein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil heutige Zeit ist ja sehr schnell und da hat man tatsächlich mit seinem Smartphone in 3 Minuten von überall die Möglichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu führen. Sei es im Stadtbus, sei es an der Haltestelle. Man kann sofort loslegen.
Wie bekommen wir genug gutes Personal? Das ist auch die Frage, die man sich an Schulen in Deutschland stellt, vor allem an Grundschulen, die ja demnächst ab 2026 den gesetzlichen Anspruch auch auf einen Ganztag erfüllen sollen. Wie das gestemmt werden kann, darüber diskutieren wir hier morgen in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Und Sie können wie immer gerne mitreden und mitdiskutieren. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Oder rufen Sie an auf unserer Hörer-Hotline, das ist die 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Da läuft auch schon jetzt ein Anrufbeantworter. Vor welchen Herausforderungen steht die Ganztagsbetreuung in Grundschulen? Das ist morgen unser Thema hier ab 14.05 Uhr. Fachkunst ist das Wichtigste. Diese Aussage ist quasi die Überschrift für den Beitrag oder besser gesagt die Initiative, von der wir jetzt aus Berlin hören werden. Es geht um Künstlerinnen und Künstler, die Ateliers an Schulen haben, um eben ein breiteres Bildungsverständnis zu fördern und zu vermitteln. Claudia van Laak hat sich das angeschaut.
Künstlerische Händedesinfektion. Damit geht es los. Auf einem ausgedienten Overhead-Projektor liegt eine Folie. Die Drittklässler kleckern Desinfektionsmittel darauf und verteilen es mit den Fingern. Schon fast eine Performance ist das.
Dann scheint das so an der Wand.
Und dann kann das auch sehr schön aussehen und naja, dann sind auch die Hände desinfiziert.
Man kann auch Bilder reinmalen in das Desinfektionsmittel.
Und das sieht dann halt auch ziemlich cool aus und so ein bisschen regenbogenmäßig.
Von der Decke baumeln Lupen, die Regale sind vollgestopft mit Stiften. In einer Ecke hängt ein Vorhang aus schmalen, braunen Magnetbändern. Die Künstlerin Vanessa Farfan hat zusammen mit den Kindern alte Videokassetten zu neuem Leben erweckt. Vor 4 Jahren schon hat die gebürtige Mexikanerin ihr Atelier an die Karl-Humann-Grundschule im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg verlegt. Von der Stiftung Brandenburger Tor erhält sie ein monatliches Stipendium von 500 Euro. Im Gegenzug öffnet Fafan ihr Atelier für die Grundschülerinnen und Grundschüler. Wer will, kommt in der großen Pause vorbei, in der Freistunde oder am Nachmittag. Die Künstlerin sieht ihre Arbeit mit den Kindern als eine Art Gegenprogramm zum normalen Unterricht.
Auf einer Seite hat man eine Institution, die die Kinder erzieht, um an eine bestimmte Gesellschaft anzupassen und nützlich zu sein. Und auf die andere Seite bietet dieser Raum, wo alles Sinnlose ist gewollt oder Scheitern und Fehler sind erwünscht sogar. Und sinnlose Sachen hier passieren können. Und dann diese Paradox finde ich die schönste Utopie, die es gibt.
Dann du musst entscheiden, wie du das kleben willst. So, wenn nichts passiert,
bist du hier. Oma zu weinen.
Wenn du das einen Teil des Raumes hat Vanessa Fafan mit einem schwarzen Tuch abgehängt. Ihre Dunkelkammer. Sie wirft den Beamer an und eine Nebelmaschine, lässt die Kinder Spiegel und Prismen in den Lichtstrahl halten.
Hier, es gibt noch mal ein paar Linsen, oder? Das mit dem Spiegel.
Oh, cool.
Und das ist wie ein Leuchtturm.
Das erinnert mich ein bisschen an ein Polarlicht, wenn das so in alle Richtungen geht.
Vanessa Fafan liebt das Paradoxe. Kunst machen wir hier nicht, sagt sie. Das können die Kinder im Kunstunterricht erledigen. Wir experimentieren. Falls am Ende Kunstwerke herauskommen, auch gut. Aber das ist nicht gewollt.
Das geht um andere Art zu denken und andere Art Probleme zu lösen. Das ist genau das Ziel meiner Atelier.
Wir kommen ja sehr gerne hierher, weil es uns auch Spaß macht, hier Kunst zu machen. Wir haben uns irgendwie so besonders gefühlt auch. Und
Dann waren wir auch in der Dunkelkammer.
Man kann halt machen, was einem Spaß macht. Nicht wie im Matheunterricht zum Beispiel, wenn man da irgendwie eine Seite machen muss, die einem überhaupt keinen Spaß macht.
Es ist halt hier entspannter,
dass man hier sehr viele Experimente mit Licht machen kann.
Corona war eine harte Zeit. Die Kinder durften das Atelier nicht betreten. Videokonferenzen waren für die Künstlerin keine Option. Sie hat auf andere Weise mit den Grundschülern kommuniziert. Sie haben Papierflieger gebaut und durch die Fenster geworfen, mit Taschenlampen gemorst. Und als die Kinder des Online-Unterrichts und der Laptops überdrüssig waren, haben sie einfach alte Computer auseinandergenommen. Schulleiter Stefan Warner wirft einen Blick ins Atelier. Dass er kunstaffin ist, sieht man sofort. Seine Maske zitiert ein Motiv des Malers Piet Mondrian. Der 55-Jährige mit dem grauen Pferdeschwanz hat selber freie Kunst studiert, später dann die Pädagogik für sich entdeckt. Kunst ist für ihn das wichtigste Fach überhaupt.
Weil das Atelier eigentlich der wahre Unterricht ist, weil alle Fächer sich im Fach Kunst eigentlich zeigen.
Stefan Warner hat von Anfang an die Idee der Ateliers an Berliner Schulen unterstützt. Derzeit sind es 8. Geld für mehr Künstlerstipendien ist da. Doch derzeit wird jeder Quadratmeter für den Unterricht gebraucht. Außerdem seien viele Schulen nicht bereit, die gewohnten Routinen zu verlassen, heißt es bei der Stiftung Brandenburger Tor. Dazu kommt eine stärkere Konzentration auf die Grundfertigkeiten. Lesen, Schreiben und Rechnen haben doch die letzten Bildungsstudien gezeigt, dass die Leistungen der Grundschülerinnen und Grundschüler in den letzten 10 Jahren immer schlechter geworden sind. Schulleiter Stefan Warner hält nichts davon, bei Musik und Kunst Abstriche zu machen.
Ästhetische Erziehung ist eigentlich elementar, um dann eigentlich auch ins Deutsch- und mathematische Denken zu gehen. Dass man deutlich macht, dass man das weiter sieht und die Kultusministerkonferenz eben nicht so engstirnig denkt. Das geht bis in die Hochschulen rein, dass plötzlich Kunstdidaktikprofessuren abgeschafft werden. Also das ist eigentlich bildungspolitisch eine Katastrophe.
Und dann erzählt Schulleiter Warner noch, dass das Künstleratelier an seiner Karl-Humann-Grundschule nicht nur die Kinder weiterbringt, auch die Erwachsenen.
Wenn ich Kraft brauche, schöpferisch und auf neue Ideen zu kommen, gehe ich hier ins Labor, sei es nur 10 Minuten bei Vanessa und schon sieht die Welt ganz anders aus.
Und das war's für Campus und Karriere für heute. Am Mikrofon war Kate Malaike. Weiter geht's hier im Deutschlandfunk jetzt mit Nachrichten und danach mit Themen aus Kunst und Pop in der Sendung Corso.